HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Remember, 27. September.
Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wollen einen Wechsel. Sie wollen, dass der nächste Kanzler der Kanzlerkandidat der SPD ist.
Nicht immer war die Partei, die auf 1 war, auch die, die den Kanzler stellte.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass gerade die Grünen, dass die ein Armin Laschet stabilisieren wollen, jemand, der so deutlich die Wahl verloren hat.
Die Freien Demokraten werden nur in eine Regierung der Mitte eintreten.
Remember, 27. September.
Es gibt fundamentale Unterschiede zwischen FDP und Grünen, wenn es um die Bewältigung des Klimawandels geht, wenn es um die Frage der Wirtschafts- und Finanzpolitik geht.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Er hat ja schon einmal sich verweigert. In aller Regel ist es nicht klug, sowas zweimal zu tun. Und jetzt geht es erstmal darum, ein Wahlamt sacken zu lassen und dann Inhalte nebeneinander zu legen.
Ein genaues Datum zu nennen wäre absurd, aber es muss schon so sein, dass wir alles dafür tun, dass wir vor Weihnachten fertig sind. Mein Ehrgeiz ist, dass wir es schneller hinkriegen.
Ehrgeizig ist der Mann. Das war mal wieder ein ziemlich langer Wahlabend, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. So richtig verlässlich waren die Zahlen erst am späten Abend. 25,7 zu 24,1. Das heißt also, die SPD liegt 1,6 Prozentpunkte vor der Union. Im Fußball wäre das ein knappes, aber eindeutiges Ergebnis. Nicht so in der Politik. Da wird es immer komplizierter. Früher wäre heute der Tag des Wundenleckens gewesen auf der einen Seite. Und auf der anderen würden bereits hinter den Kulissen das Geschacher um die Ministerposten beginnen. Heute aber läuft das anders. In den Zeiten des 6-Parteien-Parlamentes gibt es so viele rechnerische Konstellationsmöglichkeiten, dass die Akteure gar nicht mehr so recht wissen, mit wem sie denn nun eigentlich zuerst reden sollen. Also, und zumal diese weit verbreitete Ausschließeritis im deutschen Wahlkampf manches gleich wieder unmöglich macht. Wie lange muss sich das Wahlvolk jetzt gedulden? Das fragen wir heute. Der Tag danach, keine Regierung, ist auch keine Lösung. Und dabei denken wir zuerst mit Bangen an die letzte Bundestagswahl, das erste 6-Parteien-Parlament in der jüngeren Geschichte. Damals schon deutete alles auf Jamaika hin. Das wäre mal ein Aufbruch, frohlockten die Befürworter. Wochenlang wurde verhandelt. Die SPD war schon fast dankbar für die Oppositionsrolle, Zeit, um sich wieder zu finden. Aber dann kam alles anders. Sie erinnern sich?
Es ist kurz vor Mitternacht, als die FDP die Jamaika-Koalitionsträume abrupt platzen lässt. Fast 12 Stunden lang haben Union, FDP und Grüne zu diesem Zeitpunkt bereits verhandelt, um Zugeständnisse gefeilscht, um Kompromisse gerungen. Ein Sondierungspapier liegt auf dem Tisch. Doch die Liberalen und Parteichef Christian Lindner wollen nicht mehr.
Nach Wochen liegt aber heute unverändert ein Papier mit zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten vor. Und dort, wo es Übereinkünfte gibt, sind sie erkauft mit viel Geld der Bürger oder mit Formelkompromissen.
Es sind offenbar nicht nur die Inhalte, wegen derer die FDP den Sitzungsort vorzeitig verlässt. Es ist auch die persönliche Atmosphäre, wie Lindner erklärt.
Es hat sich gezeigt, dass die 4 Gesprächspartner keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, sagt Lindner zum Schluss und eilt zur wartenden Limousine. Zurück bleiben 2 konsternierte potenzielle Koalitionspartner. Während sich Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zurückziehen, um das weitere Vorgehen zu beraten, analysiert Robert Habeck, grüner Umweltminister in einer Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein, bereits die Lage. Der Gesprächsabbruch der FDP habe sich abgezeichnet.
Die FDP war meiner Ansicht nach entschieden, und zwar heute Morgen schon, wahrscheinlich schon vor Tagen, das nicht zu machen. Und wenn ich jetzt so sagen darf, das nehme ich persönlich übel, dass sie uns hier einen Tag lang in Geiselhaft genommen haben und wir hier ein Affentheater aufgeführt haben für nix.
Es ist 15:45, als Merkel und Seehofer ihre Sicht der Dinge erklären. Merkel wirkt gefasst und konzentriert. Union, FDP und Grüne seien auf einem Pfad gewesen, auf dem eine Einigung hätte erreicht werden können.
Und deshalb bedauere ich es auch bei allem Respekt für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten.
Die CDU-Vorsitzende zählt auf. Beim Klimaschutz, in sozialen Fragen, Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Landwirtschaftspolitik und des Arbeitsrechts, bei all diesen Themen habe man sich auf Punkte verständigt, die Stabilität Deutschlands gestärkt hätten. Auch beim schwierigen Thema Migration hätte dies gelingen können. Nun aber müsse man den Tatsachen ins Auge schauen. Horst Seehofer wirkt erschöpft. Das Ergebnis nach 4 Wochen intensiver Sondierungsgespräche macht den CSU-Chef sichtbar fassungslos.
Die FDP ist heute ausgestiegen, hat die Verhandlungen abgebrochen. Das ist schade. Das bedeutet gleichzeitig eine Belastung für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt.
Klare Kritik übt Grünen-Chef Cem Özdemir an der FDP. Sie habe die einzige mögliche Regierungskonstellation zunichte gemacht.
Eine Verständigung wäre möglich gewesen, guten Willen vorausgesetzt.
Gibt es aber vielleicht doch noch eine Hintertür für Jamaika? Kein Chefunterhändler von Union oder Grünen signalisiert, dass dafür eine realistische Chance besteht. Angela Merkel will heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Entwicklung informieren. Dann müsse man sehen, wie es weitergeht, sagt die Kanzlerin. Doch noch in der Nacht am Tagungsort ist ein Szenario ziemlich häufig zu hören, das Szenario der Neuwahl.
Doch statt Neuwahlen kam dann wieder mal eine GroKo. Anja Günther über die geplatzte Jamaika-Verhandlung vor 4 Jahren. Und auch jetzt steht das Schlagwort Jamaika wieder im Raum. Das wäre schließlich die einzige Chance für Unionskandidat Armin Laschet, trotz der Niederlage noch Bundeskanzler zu werden. Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio beobachtet die Gemengelage dort für uns. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die beiden kleinen Parteien also haben es jetzt in der Hand. FDP und Grüne entscheiden letztlich, wer Bundeskanzler wird. Reden die heute schon miteinander? Was passiert da gerade in Berlin?
Also heute war natürlich vor allem der Tag, wo viele Pressekonferenzen gegeben wurden, wo jeder auch versucht, der Wahl noch so ein bisschen seinen Spin mitzugeben. Also wie verstehe ich das Ergebnis? Ich erinnere daran, dass das Spiel Christian Lindner gesagt hat, 75% haben den Groß nicht gewählt. Also es war natürlich ein kleiner Seitenhieb in Richtung Olaf Scholz, der sagt, ich habe ganz klar den Regierungsauftrag. Also man versucht noch ein bisschen das Wahlergebnis zu deuten, aber klar ist, es gibt Signale, auch schon den Beschluss des FDP-Vorstands, dass man Vorsondierungen mit den Grünen machen möchte, um da mal abzutesten, wie schaut's aus bei einzelnen Themen, können wir auch als Menschen miteinander. Gerade Christian Lindner und Robert Habeck haben da offensichtlich schon einen guten Draht zueinander gefunden.
Aber das ist natürlich kompliziert. Vor der Wahl machte die FDP keinen Hehl daraus, dass sie Jamaika befürwortet. Wie ist die Stimmungslage inzwischen bei den Grünen? Klar für Ampel, offen für alles. Wohin geht die Tendenz?
Bei den Grünen war es ja umgekehrt vor der Wahl, so dass man sehr klar für Rot-Grün war. Olaf Scholz hatte ja eine Zeit lang gehofft, er könnte es vielleicht sogar allein mit den Grünen schaffen. Die große Mehrheit bei den grünen Mitgliedern ist sicher für die Ampel. Bei den Wählern war es vielleicht etwas geringer. Und ich denke, dass gerade bei den Grünen Jamaika eine sehr hohe Hürde wäre. Wahrscheinlich gibt es dann ja so etwas wie einen Mitgliederentscheid, wo man dann die Mitglieder fragt, könntet ihr euch eine Jamaika-Koalition vorstellen? Und da müssten die Grünen schon sehr, sehr viel herausholen. Also die Hürden für Jamaika sind sehr, sehr hoch bei den Grünen. Natürlich, klar, für die Ampel sind sie hoch bei der FDP, aber meine These wäre, Christian Lindner hat den höheren Druck, in eine Regierung zu gehen, als die Grünen.
Und was können Scholz und Laschet dann jetzt noch tun? Das sind doch eigentlich nur noch Bittsteller in diesem Prozess, oder?
Man konnte heute schon sehr schön hören, wie beide um die Stimmen von FDP und Grünen gebuhlt haben, wie man sie gelockt hat. Stark war zum Beispiel zu hören, bei Olaf Scholz, der die FDP daran erinnert hat. Denkt daran, 2009 wart ihr schon mal mit der Union zusammen, das ist euch nicht gut bekommen. 2013 seid ihr danach aus dem Bundestag gefallen. Wir brauchen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir wollen eine Regierung auf Augenhöhe. Ähnliche Worte dann auch von Armin Laschet, der dann von Verantwortung für das Land spricht. Also ganz klar, beide locken die kleineren Parteien, Grüne und FDP, weil sie wissen, ja, nur mit denen können wir ins Kanzleramt.
Und wo sind die Hürden höher? Was ist schwieriger, Jamaika oder Ampel?
Ja, also wie schon angedeutet, ich denke, dass für Ampel jetzt doppelt spricht. Erstens das Ergebnis. Ja, also Scholz liegt vor der Union. Das ist jetzt mit 1,7% nicht die Welt. Aber gerade auch die kleineren tun sich schwer, dann zu begründen, warum sie mit dem Wahlverlierer in eine Regierung gehen. Und zum Zweiten glaube ich eben, dass es für die grünen Mitglieder eine sehr, sehr hohe Hürde wäre, in eine Jamaika-Koalition zu gehen.
Wir haben ja das Ganze vor 4 Jahren schon einmal erlebt. Die Jamaika-Verhandlungen haben sehr lange gedauert und sind dann gescheitert. Welche Fehler von damals sollte man heute vermeiden?
Die FDP gibt ein ganz klares Zeichen, dass sie damals sich so ja, über den Tisch gezogen gefühlt hat. Ja, man hat das Gefühl gehabt, Union und Grüne haben das unter sich ausgemacht und man konnte als Liberale das quasi nur noch ja, akzeptieren oder halt nicht akzeptieren. Da hat damals Christian Lindner die Reißleine gezogen. Das haben ihm ja viele auch übel genommen, gerade auch in der Wirtschaft. Andere Anhänger der FDP haben gesagt, der kann sich doch jetzt nicht aus der Verantwortung drücken. Er hat heute noch mal eins betont, man möchte viele Themen der nächsten Tage jetzt diskret besprechen, nicht in der Öffentlichkeit. In der Pressekonferenz wurde gefragt, eben, wie ist es mit diesen Gesprächen mit den Grünen, und hat dann ganz oft gesagt, ja, ich verstehe Ihr Interesse, aber da will ich jetzt nichts dazu sagen, weil das hätte ich dann sonst vorhin mit dem Robert Habeck besprechen müssen. Übrigens auch interessant, wie stark Lindner auf Habeck orientiert ist und deutlich weniger auf Annalena Baerbock. Aber das lassen wir jetzt mal dabei bestehen. Nur eben, man will eben diskreter vorgehen. Man will weniger über Twitter und über die Öffentlichkeit vorgehen, sondern erstmal schauen, können wir miteinander.
Logisch, weil Habeck in Schleswig-Holstein-Jamaika Erfahrungen schon hatte in der Regierung. Dem fällt das vielleicht leichter. Haben also die potenziellen Regierungspartner aus den Fehlern vor 4 Jahren gelernt? Das klingt so.
Das glaube ich, und zwar auch deshalb, weil alle den Druck verspüren, dass man jetzt schnell eine Regierung machen muss. Alle haben ja gesagt, wir wollen raus aus dem ja, wenig Bewegung der großen Koalition, die wir in den letzten Monaten gespürt haben, wo wir das Gefühl hatten, die arbeiten ja mehr gegeneinander als miteinander. Dann sind die großen Themen der Zeit da. Die Klimafrage, aber natürlich auch, wie gehen wir mit der Wirtschaft weiter jetzt, wo es doch hoffentlich langsam aus Corona rausgeht. Also man braucht da Dynamik und das muss deshalb schnell gehen.
Aber schnell gehen, was heißt in diesem Zusammenhang schnell? Das sind sehr komplizierte Themen und wenn die Grünen noch die Mitglieder befragen wollen, wie lange soll das alles dauern?
Jedenfalls nicht ein halbes Jahr oder fast ein halbes Jahr wie vor 4 Jahren. Ich glaube, dass die Möglichkeit, dass vor dem Hintergrund dessen, was vor 4 Jahren war, dieser Druck eben sehr hoch ist, dass schon in den nächsten Wochen gute und viele Gespräche laufen werden. Meine These ist, wir werden schon im Lauf des Oktober wissen, wer die Regierung bilden will. Und dann ist ja immer noch die Frage, wie schauen diese Koalitionsverträge aus, die in den letzten Jahren immer größer und immer dicker geworden sind. Da werden dann noch viele Arbeitsgruppen tagen, aber meine These wäre, im November steht dann auch der Koalitionsvertrag.
Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio, vielen Dank. Wer sich in so einem komplizierten Koalitionspoker durchsetzen will, der muss es auch gelernt haben, sich taktisch klug zu streiten. Damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Die Sesamstraße hat es Generationen von Kindern eindrucksvoll gezeigt, wie man sowas macht. Und das kann uns heute nicht schaden, nur geht es in diesem Fall nicht um Jamaika oder Ampel, sondern um Hühner oder Enten. Ist ja auch fast das Gleiche. In welche Richtung geht's?
Also gut, ihr Schnatterschnäbel, folgt mir. Wir machen einen Spaziergang auf dem Watschelweg.
Wir machen, was du sagst, Lucky Ducky. Du bist der Boss. Bewegt euch.
Watschel, 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 quack, quack, quack. Watschel, 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 quack, 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 quack.
Hey, hey, Lucky Ducky, sieh mal.
Quack, also wenn das mal nicht Knacki Körnerhacki ist.
Tja, und wenn das mal nicht Lucky Ducky Pürzel und sein Flügelmann Erpeloni Kapauni sind.
Soll ich ihm vielleicht mal zeigen, wer hier der Boss ist, Lucky Ducky?
Ich mach das schon, Kapauni. Damit das klar ist, Knacki, das ist unser Watschelweg. Und es wird nur so und kein bisschen anders auf unserem Watschelweg gewatschelt, verstanden?
Halt bloß deinen Schnabel da raus, Lucky. Das ist unsere Hopsermeile. Und so und nicht anders wird gehopst auf unserer Hopsermeile.
Agent 00 Kuckuck!
Ganz richtig. So, und jetzt beruhigt euch, atmet kurz durch und erzählt mir, was euer Problem ist.
Dieser Gockel will unbedingt auf meinem Watschelweg rumhopsen.
Ach ja? Also dieser Erpel versucht tatsächlich auf meiner Hopsermeile zu watscheln.
Ja, okay, aber wir sind doch alle Federvieh und ein bisschen Gaga. Hm? Also warum flattern wir nicht einfach friedlich zusammen?
Aber ich will unbedingt watscheln, klar?
Und ich will unbedingt hopsen.
Nun strengt doch mal euer Spatzenhirn an und findet einen neuen Weg spazieren zu gehen.
Wisst ihr, ich finde zum Kuckuck, das macht eine ganze Menge Sinn.
Also, worauf wartet ihr da noch?
Watscheln oder hopsen, irgendwie muss man sich halt einigen. Der Tag danach, keine Regierung ist auch keine Lösung. Aber wir finden noch eine, keine Sorge. Wobei, es gibt auch ein paar Länder, bei denen hat man schon fast das Gefühl, denen geht es ohne Regierung fast besser als mit. Belgien zum Beispiel hatte über 600 Tage keine und trotzdem ging es irgendwie weiter. Regierungen aus drei Parteien gehören in vielen unserer Nachbarländern zum politischen Alltag. In den Niederlanden sind es gerne auch mal Viererbündnisse. Aktuell aber hakt es dort gewaltig. Das Land steht schon seit einem halben Jahr ohne Regierung da. Michael Schneider beschreibt uns diese Hängepartie in den Niederlanden.
Endlose Koalitionsverhandlungen. Für die Niederlande ist das nichts Neues. Eine Regierungsbildung dauert hier traditionell lang. Auch aktuell wird verhandelt. Schon seit der letzten Parlamentswahl im März. Bislang noch ohne Ergebnis. Das liegt zum einen an der Zusammensetzung der zweiten Kammer in Den Haag. Hier ziehen regelmäßig sehr viele Parteien ein. Derzeit sind es 17. Daher braucht es für ein stabiles Regierungsbündnis in der Regel 4 bis 5 Koalitionspartner und sehr unterschiedliche Interessen müssen zusammengebracht werden. Diese Aufgabe hat seit dem Frühjahr erneut der amtierende Premierminister Mark Rutte. Seine liberal-konservative WWD ist wieder stärkste Kraft geworden. Aus Sicht Rüttes ein klarer Auftrag, weiterzumachen. Ich bin super glücklich und super stolz, dass uns das zum 4. Mal hintereinander gelungen ist. Ein schöner Sieg. Aber jetzt haben wir viel Arbeit vor uns. Vielen Dank.
Dank.
Ginge es nach Rütte, hätten die Koalitionsverhandlungen zügig abgeschlossen werden sollen. Stattdessen gerieten sie zur Hängepartie, voller persönlicher Enttäuschungen und parteipolitischer Taktiererei. Zunächst verprellte Rütte die Christdemokraten. Der Premier forderte in internen Dokumenten, deren schärfsten Kritiker wegzuloben. Der erste Skandal. Es folgte ein Misstrauensvotum im Parlament, das Rütte nur knapp überstand. Auch mit einem zweiten wichtigen Partner hat sich die Regierungspartei auseinandergelebt. Die linksliberale D66 hatte bei der Wahl stark dazugewonnen und wurde zweitstärkste Kraft. Sie ist mit großen Erwartungen in die Verhandlungen gegangen, inzwischen aber macht sich Enttäuschung breit. Parteivorsitzende Sigrid Kaag, unter Rutte lange Außenministerin, ist mittlerweile zurückgetreten und distanziert sich im Parlament vom Premier. Ohne sie wird eine Regierung aber kaum möglich sein, warnt auch Informateur Johann Remkes. Er soll seit September im Auftrag des Königs Koalitionsmöglichkeiten ausloten und sagt selbst, dass das zunehmend schwieriger wird. Nicht nur laufen die Vorstellungen und Überzeugungen der Parteien weit auseinander, auch das Verhältnis untereinander muss sich verbessern. Doch danach sieht es nicht aus. Die demokratischen Parteien, die in Frage kommen für eine Regierung, schließen jeweils eine Zusammenarbeit aus. Die Liberalen wollen nicht mit der Christenunion koalieren. Rüttes Partei wiederum schließt aus, sowohl die Sozialdemokraten als auch Linksgrün in die Regierung zu holen. Beide wollen sich aber nur geschlossen auf Gespräche einlassen. Ein politisches Patt, in dem der königliche Informateur mittlerweile eine neue Option ins Auge fasst. Eine Minderheitsregierung, die vom Parlament toleriert wird. Auch das wollen die Parteien aber vermeiden. Und so entsteht ein Stillstand, der auch die Staatsgeschäfte beeinträchtigt. Die jetzige geschäftsführende Regierung hat nur begrenzte Kompetenzen. Sie kann etwa nicht über die Verteilung der Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds entscheiden. Je länger sich die Regierungsbildung also hinzieht, desto länger fehlt den Niederlanden dringend benötigtes Geld.
So eine Hängepartie wollen wir in Deutschland nicht erleben. Die aktuelle Regierungsbildung wird sicherlich nicht leicht, aber wenn wir uns bei den Nachbarn umschauen, dann müssen wir eigentlich sagen, eigentlich klagen wir auf hohem Niveau. Man braucht halt einfach ein bisschen Geduld. Wie also ist diese Übergangszeit nun genau geregelt? Darüber habe ich mit Professor Helmar Schöne gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Hochschule Schwäbisch Gmünd. Spätestens nach 30 Tagen also muss sich der neue Bundestag konstituieren. Dann endet eigentlich die Amtszeit der Bundeskanzlerin und ihrer Minister. Aber was passiert denn nun, wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch keinen neuen Kanzler haben?
Dann wird die Regierung, die amtierende Regierung, geschäftsführend im Amt bleiben. Das ist ja eine Übergangsphase und auch die ist im Grundgesetz genau geregelt. Und unsere Verfassung setzt hier wie auch in anderen Bereichen sehr stark auf Stabilität. Es gibt keine Phase ohne Regierung. Es gibt keinen Zustand der Regierungslosigkeit.
Im Artikel 69 Grundgesetz steht, der Bundespräsident kann die alte Regierung ersuchen, weiterzuarbeiten. Ersuchen ist ein schöner Wort. Ist das eine freundliche Bitte oder ein Befehl?
Ersuchen heißt, dass die amtierende Regierung verpflichtet ist, im Amt zu bleiben, bis eine neue gewählt ist. Wir haben damit auch Erfahrungen. Denn in den letzten beiden Wahlperioden ist ja die Zeit zwischen dem Zusammentritt des neuen Bundestages und dem Abschluss von Koalitionsverhandlungen immer länger geworden. Ja, 2013 zum Beispiel vergingen fast 3 Monate. Da ist dann die neue Regierung in der Tat noch vor Weihnachten gewählt worden. Gestern gab es ja das schöne Bonmot, ob die Kanzlerin Frau Merkel noch die Weihnachtsansprache halten wird. Das ist 2013 geschafft worden, dass ein neuer Kanzler, damals dann natürlich noch Frau Merkel, das gemacht hat. Aber 2017 waren es schon 5 Monate. Das lag daran, dass erst für die Jamaika-Koalition verhandelt worden ist, die ja dann geplatzt ist und dann sich CDU und SPD auf die Große Koalition einigen mussten. Und dann kam die neue Regierung erst im März im Amt und in dieser Zeit war die bisherige Regierung geschäftsführend im Amt.
In anderen Ländern gibt es eine Fristenregelung, in Deutschland nicht. Könnte diese Schwebephase endlos dauern?
Theoretisch könnte die endlos dauern. Das Grundgesetz baut ja dann darauf, dass die Stabilität durch die geschäftsführende Regierung gewährleistet ist. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass es endlos dauert. Denn wir haben ja den Bundespräsidenten als Akteur, der nach den Wahlen 2017 auch die Parteien schon gemahnt hat, dann mal ein bisschen schneller zum Ergebnis zu kommen. Und der Bundespräsident ist ja derjenige, der dann auch das Recht hat, dem Bundestag einen Kanzler zur Wahl vorzuschlagen. Im Übrigen, glaube ich, kann man ganz optimistisch sein, was die Regierungsbildung angeht. Und dafür gibt es 3 Gründe. Erstmal haben ja alle Akteure gestern ihre Bereitschaft, zügig zu verhandeln, signalisiert. Zweitens, die Dreierkoalition, wenn es denn dazu kommt, wird zwar ein Novum auf der Bundesebene sein, aber in den Ländern gibt es ja hier schon Beispiele. Wir haben 6 Bundesländer mit Dreierbündnissen, darunter auch Jamaika und die Ampel. Also in den Parteien gibt es Expertise, wie solche Koalitionsverhandlungen zu gestalten sind. Und drittens, wir haben ja 3 Optionen, Jamaika, Ampel, die Große Koalition. Das kann ein bisschen dauern, aber es wird am Ende zu irgendeinem Ergebnis führen.
Dann blicken wir nochmal genauer auf den Bundespräsidenten, den Sie gerade bereits erwähnt haben. Der wird in den nächsten Wochen und Monaten eine mächtigere Rolle haben als sonst. Was sind seine Befugnisse?
In der Tat hat der Bundespräsident in solchen Übergangsphasen eine besondere Rolle. Dort ist er mehr als nur ein Repräsentant des Landes nach außen. Eine wichtige Rolle ist, dass er zunächst mal dem Parlament einen Kandidaten zur Wahl vorschlagen muss. Da wird er natürlich gucken, welcher Kandidat, konkret Scholz oder Laschet, haben denn eine gute Chance, mit einer Mehrheit im Parlament gewählt zu werden.
Und angenommen, wir haben ja jetzt gerade 2, die gerne Kanzler werden wollen. Und angenommen, keiner von denen zieht zurück. Könnte er auch sagen, na gut, dann stellen sich halt 2 Kandidaten zur Wahl, einer wird schon gewinnen, oder ist das undenkbar?
Das ist im weiteren Verlauf denkbar. Wir haben letztlich 3 Phasen. In der Phase 1 schlägt der Bundespräsident einen Kandidaten vor. Der muss mit absoluter Mehrheit gewählt werden. So war das bisher immer. Sollte das aber nicht klappen, dann kann in einer 2. Phase der Bundestag aus seiner Mitte einen Vorschlag machen. Und dort könnte es auch mehrere Vorschläge geben. Auch dieser würde eine absolute Mehrheit benötigen. Kommt die nicht zustande, gibt es eine 3. Phase. Und in dieser 3. Phase wäre der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen, also eine sogenannte relative Mehrheit, auf sich vereint. Und dann würde der Bundespräsident wieder ins Spiel kommen. Der müsste nämlich entscheiden, ob ein solcher Minderheitenkanzler, der nur eine relative Mehrheit bekommen hat, die meisten Stimmen, aber keine absolute Mehrheit, ob der ernannt wird oder ob es zu Neuwahlen kommt. Aber das ist die verfassungsrechtliche Theorie. Bisher hat es mit der 1. Phase in der Geschichte der Bundesrepublik immer geklappt.
Über die Möglichkeit einer Minderheitsregierung reden wir gleich noch ausführlicher. Aber jetzt schauen wir erstmal nochmal auf die Rechte der Übergangsregierung. Also dürfte die Übergangsregierung, wenn es noch Monate dauert, denn auch Gesetze verabschieden oder müssen die Däumchen drehen?
Da müssen wir zwischen der formalen Rechtslage und sozusagen der politischen Realität unterscheiden. Formal besitzt die geschäftsführende Regierung dieselben Befugnisse wie die normale amtierende Regierung. Also sie kann zum Beispiel Gesetzesinitiativen unterbreiten, sie kann den Haushalt einbringen, sie kann Rechtsverordnungen erlassen. Faktisch wird sie sich aber zurückhalten, denn mit den Wahlen ist ja ihre Legitimationsgrundlage verloren gegangen. Also die geschäftsführende Regierung ist nicht dafür da, das Land zu gestalten, neue Initiativen auf den Weg zu bringen, sondern dazu da, den Laden am Laufen zu halten. Und das ist natürlich vor allem in Notlagen relevant. Naturkatastrophen, außenpolitische Krisen. Und dass das keine Theorie ist, haben wir ja gerade die letzten Monate erlebt. Eine Pandemie oder eine Flutkatastrophe, da kommt es natürlich darauf an, eine handlungsfähige Exekutive zu haben. Und das wäre die Aufgabe dann der geschäftsführenden Regierung.
Aber zum Beispiel internationale Verträge unterschreiben, die vielleicht viele Jahre Gültigkeit haben und eine künftige Regierung binden, das wäre ein Tabu für so eine Übergangsregierung?
Das haben wir bisher jedenfalls nicht gehabt und es wäre sozusagen nicht anständig, weil natürlich die Legitimation nach den Wahlen dafür fehlt. Also eine Regierung, die geschäftsführend im Amt ist, wird in ihrer Tätigkeit sehr zurückhaltend agieren.
Von der Bundeskanzlerin Merkel ist das auch kaum zu erwarten, dass sie plötzlich Fakten schafft, die die künftige Regierung gar nicht haben will. Könnte sie zum Beispiel ihr Kabinett umbilden, wenn jetzt ein paar Minister von der Stange gehen?
Sie kann es nicht umbilden. Was sie tun kann, ist einzelne Minister auf ihren Wunsch hin zu entlassen. Aber für diese dann verwaisten Ressorts können keine neuen Personen berufen werden. Das ist das sogenannte Versteinerungsprinzip. Alles andere wäre ja auch komisch, wenn eine Regierung, die nur noch Geschäftsführer im Amt ist, damit beginnt, Ressorts neu zu besetzen. Auch das zeigt, es geht darum, den Laden am Laufen zu halten, aber nicht für die Zukunft zu gestalten.
Das Versteinerungsprinzip, ein schöner Begriff. Das war der Politikwissenschaftler Professor Helmer Schöne von der Hochschule Schwäbisch Gmünd. Vielen Dank. Und wie läuft das so inzwischen mit den Koalitionsverhandlungen in der Sesamstraße? Super Grobi will den Kindern zeigen, wie man einen Streit schlichtet.
Unsere heutige Geschichte nimmt ihren Anfang auf diesem Spielplatz. Zwei Brüder, Karlchen und Kläuschen, streiten sich gerade.
Nein, das war mein Apfel, ich weiß es ganz genau.
Nein, das war mein Apfel.
Gib ihn her.
Nein.
Hoch über ihnen beobachtet sie jemand. Nichts entgeht den wachsamen Augen von Super Grobi.
Die schlagen sich ja hier. Super Grobi wird mit seinen Supermuskeln die Schlägerei schnell beenden. Aufhören, Jungs. Genug, Jungs. Aufhören. Genug jetzt. Hör mal auf. Aufhören, Jungs. Aufhören. Grobi muss jetzt zum Super-Überredungskampf ansetzen. Man muss nur ganz vernünftig mit den Jungs reden. Jungs, hab ich euch schon erzählt, was meine Mami über Streiten sagt? Hab ich schon von meiner Mami erzählt? Ach ja, ich habe eine ganz, ganz liebe Mami. Und was für ein schönes Fell sie hat. Sie ist wirklich sehr lieb zu mir. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch ein kleines Fellknäuel war. Da hat sie mir immer was vorgesungen.
Ja, ein Lied, das sie selbst geschrieben hat. Es geht
Rockabye Super Baby over the Baum.
Du, können wir uns nicht vielleicht einigen? Wir können den Apfel doch ganz einfach teilen.
Ja, klar. Du kannst die eine Hälfte haben.
Ja, einverstanden. Und du kannst die andere Hälfte haben.
Einverstanden.
Gut, wir schneiden ihn durch.
Ja, prima. Ich werde mich immer erinnern, was Super Mami zu mir über das Streiten gesagt hat. Sie stellte sich aufrecht hin und sagte dann, komm, lass das. Und dann?
Ich hatte sowieso keine Lust mehr zum Kämpfen.
Ich auch nicht. Komm, wir gehen nach Haus.
H2 Kultur. Der Tag danach, keine Regierung, ist auch keine Lösung. Wir haben gerade schon kurz den Begriff Minderheitsregierung gehört. In Deutschland klingt das ja irgendwie wie ein Widerspruch in sich. Wie soll denn eine Minderheit regieren? In anderen Ländern ist das politischer Alltag. Wechselnde Mehrheiten sind kompliziert, aber es kann funktionieren. Peter Mücke zeigt uns das am Beispiel Kanada.
Ein Regierungschef ohne eigene Mehrheit im Parlament. Für Kanadier ist das nichts Ungewöhnliches. 5 der 7 Regierungen seit 2004 waren solche Minderheitsregierungen. Feste Koalitionen zwischen Parteien sind in Kanada unüblich. Statt sich auf einen Partner festzulegen, sucht sich der Premierminister wechselnde Mehrheiten im Parlament. Im Schnitt halten solche Minderheitsregierungen 2 Jahre, also eine halbe Legislaturperiode lang. Und so war es erstmal auch nicht ungewöhnlich, dass Justin Trudeau 23 Monate nach dem vergangenen Mal die Kanadier vor einer Woche erneut zur Wahl bat.
Canadians need to choose.
Die Kanadier müssen sich entscheiden, wie wir den Kampf gegen Corona zu Ende bringen und dann das Land danach besser wieder aufbauen. Sie verdienen es, ihre Meinung dazu zu sagen, und diese Wahl ist die Gelegenheit dazu.
You deserve a say, because this is your moment.
Allerdings, 2/3 der Kanadier hätten laut Umfragen gern auf diese Gelegenheit verzichtet und hielten diese Neuwahl mitten in der 4. Welle der Corona-Pandemie für völlig unnötig.
Ich glaube, niemand ist gerade in der Stimmung, Wahlentscheidungen zu treffen. Wir haben andere Sorgen. Ich finde, da sollten Wahlen kein Thema sein. Wir sollten uns darauf fokussieren, unser Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Zumal diese vorgezogene Parlamentswahl anders als in den Jahren zuvor zuvor politisch gar nicht nötig war. Weite Teile der Opposition hatten die Corona-Maßnahmen der Regierung mitgetragen. Und selbst seinen Haushalt mit einer massiven Neuverschuldung bekam Trudeau durchs Parlament. Warum also die Neuwahl? Trudeau ging es nur darum, künftig mit einer absoluten Mehrheit regieren zu können, sagt Andrew Coyne von der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail. Wir streben eine Mehrheit an, ohne dass wir das im Wahlkampf sagen. Das war die Strategie Trudeaus, so zu tun, als ginge es um große Entscheidungen, ohne überhaupt welche zur Wahl zu stellen. Jedes seiner Vorhaben hätte er auch mit einer Minderheitsregierung durchgebracht. Und das wird jetzt rauskommen. Denn Trudeau hat sich verzockt. Gerade mal 2 Sitze hat er durch die Neuwahl hinzugewonnen. 600 Millionen Dollar Wahlkampfausgaben später ist die absolute Mehrheit immer noch in weiter Ferne. Allerdings wird das Regieren mit dieser neuen Minderheitsregierung deutlich schwerer werden, sagt der Journalist Coyne. Bis jetzt konnte er den Oppositionsparteien immer eine Waffe an den Kopf halten und mit Neuwahlen drohen. Doch jetzt haben sie gemerkt, da ist ja keine Patrone im Magazin. Das hat ihn schwer beschädigt. Es zeigt, er ist nicht mehr die politische Kraft, die er vor ein paar Jahren noch war. Und das macht ihn eindeutig zu einer lahmen Ente als Premierminister. In den vergangenen 2 Jahren hatte Trudeau der Opposition immer wieder die Neuwahlwaffe an den Kopf gesetzt und Abstimmungen im Parlament zur Vertrauensfrage gemacht. Und immer wieder hatte diese politische Erpressung funktioniert. Etwa im Oktober vergangenen Jahres, als die konservative Opposition wegen Korruptionsvorwürfen gegen Trudeau einen Untersuchungsausschuss einsetzen wollte. Die Opposition hat die Wahl. Soll das Parlament den Kanadiern dienen oder wollen sie mit dieser Entscheidung Neuwahlen auslösen? Die Taktik Trudeaus ging auf. Das Vorhaben der Konservativen wurde abgeschmettert. Niemand wollte am Ende dafür verantwortlich sein, mitten in der Corona-Pandemie wegen eines Untersuchungsausschusses der Regierung das Misstrauen auszusprechen und so Neuwahlen einzuleiten. Und so konnte Trudeau weiter regieren, bis für ihn ein knappes Jahr später ein scheinbar guter Zeitpunkt gekommen schien. Mitte August, als er das Parlament auflösen ließ, lag er in Umfragen weit vorne. Doch am Ende kippte die Stimmung. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als könne er die Wahl verlieren. Am Ende reichte es dann doch, aber eben nur für eine weitere Minderheitsregierung. Womöglich die letzte für Trudeau, sagt Globe and Mail-Reporter Coyne. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute in seiner liberalen Partei, die nicht mehr mit Trudeau in die nächste Wahl gehen wollen. Und die ersten spannen dafür schon ihre Büchsen.
Auch eine Minderheitsregierung hat also ihre Risiken, aber es geht. Warum ist dieser Gedanke in Deutschland eigentlich so vollkommen abwegig? Niemand hat die Absicht, eine Minderheitsregierung zu bilden. Professor Emanuel Richter hat sich damit beschäftigt. Er ist emeritierter Politologe an der RWTH Aachen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Taugt so ein Land wie Kanada vielleicht als Vorbild für Deutschland?
Eigentlich nicht, weil die Situation, die Ausgangssituation eine ganz andere ist. In Kanada geht es um eine Partei, die liberale Partei von Trudeau, die eben als Minderheitsregierung bestehen kann, weil sie in der Regierung keine weiteren Partner hat, sondern sich dann wechselnde Partner als Kooperationspartner in der Minderheit suchen kann. Und in Deutschland müsste dem ja entsprechen, dass man sagt, eine Partei, also die CDU, die SPD oder gar eine noch kleinere Partei, versucht als Alleinregierung eine Minderheitsregierung auf die Beine zu stellen. Und das ist wirklich unvorstellbar.
Aber es gibt ja noch viel mehr Beispiele. Dänemark, Schweden, Norwegen. Was machen die anders?
Ja, also in der Tat, in Skandinavien ist die Minderheitsregierung ein vielfach geübtes Modell. In Dänemark zum Beispiel sind fast 90% der Regierungen Minderheitsregierungen. Die skandinavischen Länder zeichnen sich noch, muss man sagen, es kann sich auch wieder alles ändern, aber noch zeichnen sie sich aus durch einen großen Konsens. Sie gelten als Konsensdemokratien, das heißt also viele Partner suchen die enge Zusammenarbeit und versuchen Konflikte zu vermeiden. Und die Regierungsarbeit findet sehr häufig in den Parlamentsausschüssen statt, also nicht unbedingt an den Kabinettstischen. Und das ermöglicht es, dass eine Minderheitsregierung sich dann ihre Partner sucht für einzelne Gesetzesvorhaben und die auch findet.
Konsensdemokratie, das klingt doch erstmal sehr vernünftig und intensive Arbeit in den Ausschüssen statt nur im Kabinett auch. Warum ist die Idee einer Minderheitsregierung in Deutschland so vollkommen abwegig? Warum trauen wir uns das nicht zu?
Also zunächst einmal gibt es da einen großen historischen Grund. Das ist, wenn ich so sagen darf, das Gespenst von Weimar. Denn in der Weimarer Republik gab es ganz viele Regierungswechsel, ja, endlos viele. Und es waren immer wieder Schwierigkeiten, überhaupt eine Mehrheit zusammenzufinden in diesen Potpourri von Parteien, die es gab. Und das hat ja zur Instabilität beigetragen und am Ende auch das Ende der Weimarer Republik und den Beginn des deutschen Faschismus eingeleitet. Also da gibt es so eine Art von Angst vor solchen Wiederholungen. Und es gibt eben in Deutschland keine Praxis einer Minderheitsregierung. Das muss ja alles auch ein bisschen eingeübt werden. Und wir kennen es zwar aus vielen Bundesländern, also nicht vom Bund, nicht von der Bundesregierung, aber aus Bundesländern. Aber da waren es meistens dann Übergangsregierungen, geschäftsführende Regierungen, die eben eine kurze Periode überbrückt haben, bis eine Neuwahl des Parlaments oder Ähnliches stattfand. Also es gibt in Deutschland tatsächlich keine Praxis der Minderheitsregierung.
Das deutsche Modell sieht dann so aus, erst wird wochenlang jede Kleinigkeit in den Koalitionsvertrag geschrieben, der ist dann so dick wie ein Telefonbuch. Und dann wird er abgearbeitet, Seite für Seite, fast schon wie so ein sozialistischer Fünfjahresplan. Und dann gilt nur noch die Koalitionsdisziplin und alle müssen sich dran halten. Wäre eine Minderheitsregierung nicht auch demokratischer?
Also es ist natürlich immer die Möglichkeit, dass man sagt, eine Minderheitsregierung erfordert ja tatsächlich eine punktuelle Zusammenarbeit, die sehr genau konzipiert ist, die sich ihre Partner sucht, die auf das Vertrauen und die Unterstützung dieses Partners in der Opposition wirklich sich verlassen kann. Und das ist im Moment jedenfalls in der Konstellation nach dieser Bundestagswahl überhaupt gar nicht absehbar. Es gibt ja eigentlich nur vier Konstellationen, wo eine Minderheitsregierung denkbar wäre, Rot, Rot, Grün. Das ist deshalb ausgeschlossen, weil sie eben auch dann ganz viel Opposition hätten, die nicht bereit ist, sie zu unterstützen, sondern eben nur gegen sie arbeiten würde. Rot-Grün wäre eine andere, Schwarz-Grün wäre eine dritte und Schwarz-Gelb wäre eine vierte. Aber man merkt schon, wenn man sich das vorzustellen versucht, dann wird sofort klar, da wären ganz scharfe oppositionelle Parteien gegen diese Minderheitsregierung und es würde nie zu dieser Art von, naja, Stabilitätspakt, Tolerierung, Duldung kommen, die man für eine Minderheitsregierung braucht.
Denn Duldung ist dann wieder was anderes. Dann hat man wieder einen Vertrag und das alles festgelegt, was man duldet und was nicht und wie weit man gehen darf oder was ist das dann wieder?
Ja, also üblicherweise funktionieren Minderheitsregierungen dann gut, wenn es tatsächlich einen verlässlichen Partner in der Opposition gibt, von dem man weiß, dass er einen unterstützt. Manchmal ist das alles informell, manchmal wird es sogar über Verträge oder Abkommen formell gesichert. Aber wenn es den nicht gibt, und den sehe ich in der jetzigen Konstellation gar nicht, dann ist eine Minderheitsregierung in der Tat, glaube ich, kein praktikables Modell.
Wobei wir haben ja sogar eine in Deutschland. Zurzeit, nämlich in Thüringen. Niemand wollte das, aber irgendwie funktioniert es auch, oder?
Ja, funktioniert aber in der Tat auch nur deshalb gut oder halbwegs gut, weil es einen sogenannten Stabilitätspakt mit der CDU gibt, dieser rot-rot-grünen Regierung. Und dieser Stabilitätspakt funktioniert noch. Also das ist auch wiederum eine Absprache mit einer Oppositionspartei, die eben darauf hindeutet, dass man sich auf deren Unterstützung verlassen kann. Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist eine Minderheitsregierung verloren.
Professor Emanuel Richter, herzlichen Dank. Und auch Ernie und Bert streiten sich in der Sesamstraße gerne, bis sie sich dann wieder vertragen.
Über diesem Boden und unter diesem Dach ist es nur harmonisch und niemals gibt es Krach.
Och, wer hat hier schon wieder nicht aufgeräumt?
Oh, toll, Bert, ist das ein Quiz?
Kannst du mir mal helfen?
Nein, ich hab grad zu tun.
Du bist dran mit Abwasch.
Gießt du erst mal die Blumen?
Die Gläser kommen noch immer oben rechts in den Schrank.
Ja, das ist wirklich super wichtig. Herzlichen Dank.
Woher kommen wohl die ganzen Krümel auf dem Kissen?
Warum guckst du mich so an? Woher soll ich das wissen?
Ich wünsch mir eine ruhige Zeit mit Kronkorken ordnen.
Ich wünsch mir laute Musik und tausend bunte Torten.
Über diesem Boden und unter diesem Dach fliegen mal die Fetzen und öfter gibt es Krach. Doch nicht das einer, denn wir beide haben uns nicht lieb. Denn wenn man zusammen wohnt, ist es normal, dass es sowas gibt.
Ja, wenn man zusammen wohnt, ist es normal, dass es sowas gibt.
Das ist ganz normal, Bert. Jetzt komm mal her.
Okay.
Komm in meine Arme.
Vertragen wir uns wieder. Immerhin wohnen wir zusammen.
Für immer, Bert.
Der Tag danach, keine Regierung ist auch keine Lösung. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch mal einen Blick werfen auf den Wahlgewinner. Vor einem halben Jahr noch war Olaf Scholz so ziemlich der Einzige, der an seinen Sieg glaubte. Er musste sogar Fragen weglächeln, warum denn eigentlich eine Partei von 15% überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Und dann dieser haarscharfe Sieg von gestern Abend. Plötzlich ist die SPD wieder da in Berlin und auch in den beiden anderen Landtagswahlen von gestern. Aber selbst das kommentierte Scholz mit hanseatischer Zurückhaltung.
Man sieht hier eine sehr glückliche SPD.
Blumen für den Wahlsieger, die Wahlsiegerinnen noch dazu. Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, Franziska Giffey, mögliche neue regierende Bürgermeisterin von Berlin. Die Party im Willy-Brandt-Haus, sie ging heute Vormittag weiter. Und mittendrin ein Olaf Scholz, der anders als gestern Abend noch seine Zurückhaltung aufgab. Sein Kurs Kanzleramt.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt, die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen.
Führen will er eine Ampel ins Kanzleramt mit ihm als Bundeskanzler. Die SPD jedenfalls obenauf. In 12 von 16 Bundesländern stärkste Kraft geworden. Scholz in allen Kompetenzabfragen, Laschet enteilt. Die Union mit dem schlechtesten Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte. Im Schatten der Statue Willy Brandt, sagt Scholz am Morgen danach, was er am Abend davor Armin Laschet angesichts der laufenden Stimmauszählung noch nicht sagen mochte.
Und auch das kann und muss hier gesagt werden. CDU und CSU haben nicht nur erheblich an Stimmen verloren, sondern sie haben tatsächlich auch die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger bekommen. Sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen.
In der Berliner Runde am Abend zuvor ein beinahe schüchterner Scholz, der den tosenden Applaus im Willy-Brandt-Haus abzukürzen suchte. Am Morgen danach, sagt Wahlsiegerin Schwesig, was jetzt werden soll.
Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler von Deutschland wird. Und das muss er auch werden.
43% sagen, Scholz soll Kanzler werden, 13% wollen Laschet. Nur jeder vierte Bundesbürger glaubt, dass Armin Laschet dem Kanzlerjob gewachsen sei. Scholz aber bleibt Scholz, sagt, jetzt brauche es Pragmatismus und Führungskunst und die scholzige Ruhe wohl auch.
Und es geht natürlich auch darum, dass man mit guter Ruhe und guter Klarheit das zustande bringt, denn auch das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns.
Einst hatte ein Kanzler Schröder in der Berliner Runde gepoltert, man müsse die Kirche doch im Dorf lassen. Und doch am Ende Kirche und Kanzleramt an Kanzlerin Merkel verloren. Heute bemüht SPD-Chef Walter Borjans erneut die Kirche, die im Dorf bleiben solle.
Man sollte schon die Kirche im Dorf lassen und sagen, 5% Zugewinn, das ist schon eine Hausnummer, die wir erzielt haben. Und vor allen Dingen gegenüber einer CDU-CSU, die mit 8,9% Minus einen Absturz erlebt und daraus jetzt einen Anspruch entwickelt. Die Wählerinnen und Wähler hätten gesagt, sie sollten sich mal um eine Regierungsbildung kümmern.
Am Vormittag kümmern sich die Sozialdemokraten in Präsidium und Vorstand der Partei um ihre Strategie, FDP und Grüne für das Ampelprojekt zu begeistern. Und Olaf Scholz sagt eins voraus.
Und wir werden das, was die Bürgerinnen und Bürger uns als Auftrag gegeben haben, umsetzen. Schönen Dank.
Schönen Dank. Hanseatischer Abgang eines SPD-Kanzlerkandidaten, der weiter daran glaubt, bis Weihnachten steht die neue Regierung. Er sieht die Ampel schon blinken, mit ihm als Kanzler.
Aber das ist noch lange nicht ausgemacht. Georg Schwarte über den Wahlsieger Olaf Scholz. Auch Jamaika steht im Raum. Dann wäre Scholz nur einer von vielen, vielen in der langen Reihe der erfolglosen SPD-Kanzlerkandidaten. Wer macht das Rennen? Scholz oder Laschet? Stefan Andreas Kastorf ist der Herausgeber des Tagesspiegel in Berlin. Er kennt die politische Landschaft dort sehr gut. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Man kann sich ja die Augen reiben. Der Mann hat null Charisma. Er führt die SPD zum hauchdünnen Wahlsieg. Was ist Ihre Erklärung?
Ja, ich musste eben lachen. Schönen Dank, ja. Er ist, wie sagte Kam Joska neulich im Fernsehen so schön, wie der britische Butler beim 5-Uhr-Tee. Mit historischem Blick serviert er dann was getrunken werden muss. Ja, er ist ja viermal in den Wahlkampf gestartet. Im vergangenen Jahr, im August, im September, im Dezember. Und nichts hat sie in Umfragen getan, bis dann seine Gegenkandidaten, seine Konkurrenten sich zerlegt haben. Das muss man ja auch mal konstatieren. Es war ja nicht so, als ob die Sozialdemokraten furios in den Wahlkampf gestartet und alles gewissermaßen zur Seite geschoben hätten. Nein, Armin Laschet lachte im Flutgebiet und Annalena Baerbock erzählte Geschichten, die sie besser nicht erzählt hätte, beziehungsweise tat Dinge, die sie nicht besser nicht getan hätte, und so kam sie entgegen. Und zum Schluss war er auch, das haben ja die Umfragen gesagt, das haben ja auch Allensbach und andere immer wieder nachgewiesen, war er der, dem man dann dachte, vertrauen zu können. So, und nun wird das. Es gibt ja so ein Gleichnis, das von der SPD erzählt wird, vor vielen hundert Jahren, da war das Seefahren noch ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, da ja so eine Art Hanseat ist, also aus Osnabrück kommend, dann in Hamburg gestrandet. Da war es so, wenn die Seemänner sich früher ihren Kapitän ausgesucht haben, hatten sie ein einfaches Kriterium. Sie haben denjenigen, der im Ruf stand, heile auf die andere Seite des Ozeans mit ihnen zu kommen. Den haben sie ausgewählt. Ob der einen eher schwierigen Charakter hatte, ob der wenig Charisma hatte, war ihnen egal. Hauptsache heil ankommen. Und das ist bei Olaf Scholz so. Tja. Und die Deutschen denken auch, dass er so sei.
Wir kennen aber die SPD jetzt einen sehr zerstrittenen, intriganten Stadel, wen den schon alles weggemobbt haben. Nur in den letzten Monaten haben alle in der Partei die Luft angehalten. Wie lange kann das noch gut gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wäre ich der Pythio vom Bodensee, dann würde ich eine Prognose wagen. Aber sagen wir mal so, die Bundestagsfraktion ist ja größer geworden als erwartet. Übrigens, eigentlich ist das Ergebnis von 25, knapp 26% ja immer noch sehr traurig für eine Sozialdemokratie. Nicht? Machen wir uns mal nichts vor. Also heute wird das als großer Wahlsieg gefeiert. Und vor vielen Jahren wäre das ziemlich traurig gewesen. Und ist ja nur knapp über dem, was Peer Steinbrück hatte. Und das galt damals als mittlere, wenn nicht schon größere Katastrophe, knapp darüber. Naja gut, also die werden jetzt ganz schön links sein. Das sind sehr viele von den Jusos. Das sind sehr viele Linke und das ist ja nun das, was Olaf Scholz bestenfalls in seiner Jugend mal war. Da war er Stammokap und hat auch ordentlich demonstriert gegen Helmut Schmidt, den er heute immer wieder als sein politisches Vorbild reklamiert. Das finde ich auch witzig. Es gibt ein Bild von Olaf Scholz inmitten der Demonstranten gegen Helmut Schmidt und seinen Kurs. Heute möchte er gewissermaßen der neue Helmut Schmidt sein. Das ist gewagt, vor allem gewagt, weil er ja, jedenfalls in den Augen der Linken, nicht mehr so links ist, dass er ihre Politik machte. Und das fällt auseinander. Wenn er Helmut Schmidt ist, dann kriegt das irgendwie hin.
Tja, und es gibt noch Armin Laschet im Spiel, der auch heute sich ungerührt gibt und sagt, Jamaika wird es werden. Wie schätzen Sie seine Chancen ein nach dem heutigen Tag?
Ach, gerührt, ungerührt, ich würde mal sagen, er ist ganz schön geschüttelt. Also Armin Laschet müsste schon den Leuten nachweisen, dass er das, um was es geht, jetzt wirklich will. Und es ist ja so, er ist ein moderierender Typ und irgendwas muss er ja können in der Hinsicht, denn sonst würde er nicht die 18. größte Industrienation der Welt, NRW, irgendwie gewinnbringend, würde ich mal sagen, geführt haben, für ihn gewinnbringend. Aber irgendwie hat man den Eindruck, er meandert sich da so irgendwas zusammen. Und das reicht eben nicht. Man muss das schon wollen. Das hat der Olaf Scholz immer gesagt. Ich will es werden und ich werde es auch. Und jetzt, anstatt zu sagen, pass mal auf, Markus Söder, der Bruderkampf wird nicht fortgesetzt, ich will Fraktionschef werden, sagt er, ja, wir können mal gucken und ist alles nicht so heiß, das können wir auch noch im Oktober so ungefähr entscheiden. Nein. Und das ist das Problem. Und das wird ihm zu schaffen machen. Außerdem, die Fraktion, da sitzen sehr viele Verwundete und sehr viele jetzt noch in der Fraktion, die ihren Fraktionsplatz verloren haben. Ach du lieber Gott, das wird es schwierig machen. Er muss die Geschlossenheit einer verletzten, versehrten Union herstellen. Das ist eine herausragende Aufgabe. Wenn er das kann, dann könnte man ja schon glauben, er kann übers Wasser laufen, dann kriegt er vielleicht auch eine Koalition zustande. Sie merken, das ist ein bisschen galgenhumorig.
Sie trauen ihm das nicht zu, höre ich daraus,
nein,
oder was?
So richtig nicht, denn Sie müssen mal die Werte angucken. Allein schon die Werte sprechen gegen ihn und damit gegen seine Ambition. Mhm. Also alle Kompetenzfelder, die wir betrachten können, auf allen hat die Union krachend verloren. Krachend, 7, 12, was weiß ich, wie viele Prozentpunkte. Und niemand traut ihr zu, das jetzt alles richtig zu machen. Und ihm am allerwenigsten, ihn wollten die Deutschen nicht. Und der soll jetzt Kanzler werden? Donnerwetter.
Tja, und wie will er verhandeln? Wenn er quasi das nicht schafft, dann ist ja auch seine persönliche Laufbahn beendet. Er hat also wenig Verhandlungsmacht. Müsste er nicht den Jamaika-Vertrag blanko unterschreiben?
Ja, Also eigentlich ist es schon für ihn ein Glück, dass jetzt dass Grüne und FDP miteinander verhandeln, so ein bisschen wie in Schleswig-Holstein. Da haben es ja Robert Habeck und Wolfgang Kubicki gemacht. Die haben gesagt, was können wir machen, was können wir veranstalten, was können wir gemeinsam vereinbaren. Und dann sind sie zu Daniel Günther gegangen und bums, gab es auf einmal Jamaika. Und so ähnlich müsste es hier auch laufen. Die müssen etwas machen, die müssen sich verständigen und dann müssen sie eine richtige Erneuerungskoalition zustande bringen wollen. Und dann gehen sie zu dem, der es mit ihnen machen möchte. Und da könnte dann möglicherweise der Armin Laschet sagen, ja, aber das ist doch klar, wir sind doch eigentlich die Partei der Bewahrung der Umwelt. Ich meine, das war mal tatsächlich auch konservativ. Wir wollen die Umwelt bewahren, im besten Sinne konservativ. Also man könnte das alles irgendwie so hin und her drehen, dass dann plötzlich die Union mit Armin Laschet an der Spitze der beste Koalitionspartner wäre. Aber sagen wir mal so, da hat der Olaf Scholz ja ein Argument. Drei Parteien haben gewonnen und eine hat fast 9% verloren. Ist das logisch? Ist das in den Augen der Bevölkerung, in unserer beider Augen logisch?
Aber Olaf Scholz hat es auch keine leichte Situation natürlich im Augenblick, weil klar ist, dass Lindner immer mit Jamaika geliebäugelt hat und Scholz kann jetzt auch nicht mit Rot-Rot-Grün mehr drohen. Also das stärkt auch die Position der FDP. Wie will er denn da
kämpfen?
Ja?
Unbedingt. Außerdem gibt es aber schon Lockerungsübungen. Wolfgang Kubicki, immer ein Sozialliberaler, macht die ersten. Lindner hat gesagt, ja, im Wahlkampf zum Schluss hat die Union gegen uns Wahlkampf gemacht, war also ein bisschen beleidigt. Und dann hat er das auch deutlich zu verstehen gegeben, dass ihn das getroffen hat. Also so ganz so einfach wird es nicht. Außerdem, ja, natürlich Jamaika, weil in einer Jamaika-Koalition die FDP einen natürlichen Partner hätte, die Union. Und die Grünen wären diejenigen, die sich mit anderen durchsetzen müssten. Bei einer Ampel ist es so, dass zwei Partner bisher überhaupt nicht das wollten, was die FDP wollte. Heißt, sie wollten die FDP gar nicht, außer als Steigbügelhalter zur Macht. Und das muss sich die FDP natürlich sehr genau überlegen und sie muss sich sehr genau überlegen, was sie in einer Ampel erreichen will. Sie muss mindestens ein Veto-Ministerium haben, also das des Finanzministers, vielleicht das des Justizministers, zweites Veto-Ministerium. Ihr könnt Gesetze machen, wie ihr wollt, aber leider geht's so nicht, damit sie wahrnehmbar ist und nicht automatisch an der Koalition, der Binnenkoalition innerhalb der Koalition, nämlich zwischen SPD und Grünen, die sich weitgehend einig sind, scheitern. Das ist auch ein Wagnis. Und natürlich ist Jamaika ihnen näher, das zeigt sich eben, wie gesagt, auch in Schleswig-Holstein. Aber du musst schon auch den Menschen da draußen erklären können, warum du es mit dem Wahlverlierer machst.
Treten wir zum Schluss nochmal einen Schritt zurück. Kurze Antwort bitte.
Ja.
Beides sind Kandidaten der Mitte, Scholz oder Laschet. Macht es für den Otto-Normalwähler einen sehr großen Unterschied, wer von beiden nun ins Kanzleramt zieht?
Streiche beide Namen, setze X und Y und da weiß ich nicht, was rauskommt. Nein, der eine ist christlich-sozial und das ist durchaus auch sozialdemokratisch. Und der andere ist sehr weit in die Mitte gerückt. Und insofern ist es eine Frage des Typs, den man haben will. Welchen Typ möchte man haben? Den moderierenden oder den doch eher führenden? Und daran wird sich's messen lassen.
Stefan Andreas Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegel in Berlin. Vielen Dank. Der Tag danach. Wir werden eine Regierung bekommen, keine Frage. Im Vergleich zu anderen Ländern können wir uns ganz entspannt zurücklehnen. In diesem Sinne üben wir uns in Geduld und Gelassenheit. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.